Vielen Dank, Frau Schankweiler, für Ihren sehr interessanten Vortrag. Meine Kommentare haben mehr Meta-Charakter und sie werden auf Englisch sein. Die Diskussion dann selbstverständlich gerne auch auf Deutsch und Englisch. I want to focus here on three issues in relation to Kirsten Schankweiler's interesting and innovative paper. First, space. Second, agency and materiality. Three, appropriation in transcultural changes. First, space. Kirsten Schankweiler, in the first section of the paper, proposes to use Kubler's concept of form as a category for a future transcultural art history. Thus, form becomes the universal category lifted out of its evolutionary, linear, and ethnocentric context of European art history. All things manufactured by humans are then manifestations of giving form or shape to time. Without these, we would not be able to, in quotation marks, measure historic time. And these things, for art historians, the works of art, writ large, for Kubler, all things, man-made, whether utilitarian or not, are to be found anywhere and in any historical time. It is in this sense that Kubler, as his teacher Faucillon, has been so important for the newer geography of art or artistic geography, as Thomas da Costa Kaufmann, in 2004, in his landmark volume Toward a Geography of Fine, Geography of Art, pointed out, where it is not unilinear art historical stylistic developments within clearly demarcated but historically contingent categories, such as Western art, which are proposed, but instead processes of diffusion, culture contact, copying, appropriation across large geographic and yet differentiated areas are suggested, such as metropolitan, peripheral, provincial centers. The example da Costa Kaufmann rehearses in his book at length is the Baroque, both in its West European, Latin American, Central and East European varieties. And an entire chapter in that book is dedicated to George Kubler and his contribution as a geographer of art. Space, then, in addition to time, emerges as the other necessary category here to theorize a new transcultural art history Schankweiler is interested in. Second, agency and materiality. If the forms and history of things are related, as Schankweiler outlines on pages 5 to 7, and if we don't want to read The Shape of Time as a Neoplatonic treatise, which I'm sure it is not, then we have to think also about the agency and materiality of things. With Kubler, they exist seemingly in a more abstract fashion, remote from individual makers. And whilst he was interested, of course, very much in transmission processes, creativity, innovation, the archaeological research material at his time did not allow, especially for the pre-Columbian material, the attribution always, which he might have wanted, and which we come, of course, to von Schwerin's paper in the afternoon, which now is possible, increasingly so, as research goes on, of individual artistic attribution. And so, in addition to this, I think we have to contemplate and theorize agency, as it has been done in recent anthropology and also sociology. And I think specifically of Alfred Gell's fundamental work, Art and Agency, an Anthropological Theory, 1998, perhaps the most important theoretical contribution in the anthropology of art in recent decades, which had significant reception also among archaeologists and art historians. For Gell, an anthropological theory of art has to be about the social relations instantiated by and expressed in the past and present through art objects or indexes in the terminology of Peircean semiotics which Gell applies. Artworks become socially effective once their agency is inferred or abducted by those who view and use them. For Gell, artworks, indexes, then can be both, I quote, outcome and or the instrument of social agency, end of quote. Now, despite the fact that there's no reference in Gell to Bruno Latour, the idea that objects or things, here artworks understood as indexes, can have social agency seems to resonate within the main tenets of actor network theory, although Gell would probably not subscribe to the idea that objects or things can have social agency irrespective of distributed and abducted human agency. They have this agency precisely as part of social life. The other issue here is materiality. If we want to theorize things and apply thing theory to develop a new transcultural art history, as you propose from pages 5 onwards when you speak about all materials, one has to consider what materiality is. The most recent approaches in anthropology, for example by Susanne Küchler and her notion of the material mind, by Amiria Salmond, thinking through things, different also in art history, of course, by Monika Wagner, Das Material der Kunst. These approaches don't see artifacts, art objects, as isolated, bounded objects on the one hand, and the human mind or agency working on it, on the objects, on them, on the other side. Rather, objects and materials themselves exert a kind of agency through their material characteristics, while on the other hand, the human mind is distributed among things. The examples, and that also refers to Levi's paper, is of course recent nanotechnology and how intelligent materials and especially fabrics can express a distributed kind of intelligence, if you like, which is now separate in some ways or extended from a clear locus of the human brain, which earlier approaches supposed. Third, appropriation. Schankweiler rightly points out the potential of Kubler's theorizing to analyze transcultural and interactive processes of exchange and appropriation. Here again, anthropology has much to offer with complementary theorizing on mimesis and appropriation. What happens actually when we speak of copying, imitating, and creating anew? Arguably, these are all part of human creativity in a process and cannot be separated. We can think here of the work by Fritz Kramer, The Red Face, Art and Spirit Possession in Africa, informed by Ernst Auerbach's notion of mimesis, not as imitation, the Platonic concept, but as representation of reality. We can also think of Michael Taussig's Mimesis and Alterity. Both works were published in 1993 in English, although Kramer precedes actually Taussig by 4 or 5 years in the German edition. And Michael Taussig, Mimesis and Alterity, who builds on Benjamin's notion of the mimetic faculty, and of course Fraser's distinction between sympathetic and contact magic. Sympathetic, that being which can have effect at a distance, and contact magic. All these are important when we discuss cultural transmission and appropriation. And the compulsion or urge for mimesis is probably at the roots of all cultural appropriation, and newer approaches, including my own, have also stressed the hermeneutic potential of appropriation, of aneignung in transcultural processes, not just taking out, but also learning from the other in processes of transcultural exchange. To investigate then the microtechnologies and strategies of human agency through things remains the unfulfilled program set by Kubler and Schankweiler's new departure. Thank you. So you might want to respond to this. There is no direct question. We can also open the discussion.
Also vielen Dank, dass Sie nochmal ich habe ja hier gar nicht so sehr über den, nur am Anfang eigentlich über den Dingenbegriff gesprochen und dessen Potenzial eventuell den Kunstbegriff zu überwinden oder zumindest in Frage zu stellen, den westlichen Kunstbegriff. In unserem Exposé haben wir das sehr viel stärker gemacht, dass es da ganz viele Anknüpfungspunkte gibt zwischen den neueren Material Culture Studies oder Ding-Theorien und den postkolonialen Fragestellungen. Deswegen sind diese beiden Punkte auch in einer Sektion. Das ist vielleicht gar nicht immer so klar geworden, wo da die Verbindungslinien bestehen. Deswegen danke, dass Sie nochmal das hier ein bisschen ausgeführt haben. Auch das Thema Aneignung finde ich sehr schön, dass Sie das nochmal gebracht haben, weil das auch ein ganz wichtiges ist in meiner Thematik. Und vielleicht kann man auch Kubler dahingehend weiter spinnen, ob Kublers Idee von Repliken nicht auch sowas, nicht auch als ein Modell von Aneignung verstanden werden kann, wo eine Sequenz dann eben eine Folge von Aneignungen ist, die eben auch transkulturell sein kann. Ja, und vielleicht dann auch eben über Form und Problem weiter diffundieren kann, also auch weiter kontextualisiert werden kann. Mm-hmm. Ja, aber vielleicht können wir mit den anderen zusammen.
I will almost immediately open the floor, receive the floor for discussion. I got a late note here from Avinam Shalom, who had to leave early, of course, to get his train to Munich. And he says in response to your lecture, that, yes, we have to, it could have been an SMS even, but it's still handwritten. One should not forget and include, there we are again of neuro-informed art history, of course, John Owens and his history of world art in East Anglia. So I don't know how to read this, but there could be connections. John Owens has, of course, written and promoted this research program on world art history and is now, for the last decades, also very interested in also the new brain sciences. So maybe somebody else wants to pick up on this, but I just wanted to let you have this thought of Avinam. And now please the first question.
Vielen Dank für die dichten Ausführungen. Ich würde gerne den Begriff Kunstgeschichte nachfragen. Wir haben ja seit etwa 2000 eine Bildwissenschaft und wie würden Sie das verorten? Also ist das etwas, was mehr Sinn macht? Ist die Bildwissenschaft auf besserem Wege? Einer der Doyens ist ja Hans Belting, der als Byzantinist begonnen hat, dann Kult und Bild geschrieben hat, bis zur Renaissance-Kunst, dann Medienwissenschaftler wurde und jetzt in Wien über Kulturen forscht. Ist das so eine Möglichkeit? Die Bildwissenschaft, ist das quasi das eingelöst oder wie würden Sie das beurteilen?
Das ist natürlich eine total schwierige Frage, weil man erstmal diskutieren müsste, was ist das überhaupt, Bildwissenschaften? Da schwören ja so viele Ansätze im Raum, dass es ganz schwierig zu fassen ist. Meine aber etwas vielleicht auch sehr reduzierte Meinung zu den Bildwissenschaften wäre, dass die meines Wissens nach eigentlich nie die postkolonialen Fragestellungen berücksichtigen. Und deswegen war es mir so wichtig, am Ende nochmal zu sagen, die World Art Studies müssen postkolonial informiert sein. Das finde ich total wichtig. Und die Bildwissenschaften machen das nicht.
Nachfrage, Frage stellen. Man könnte ja sagen, dass die Bildwissenschaft doch versucht, diese Entgrenzung der Kunstgeschichte auf eine Bildwissenschaft so zu betreiben, dass nämlich das, was Kubler Objekt nennt, die Bildwissenschaftler Bild nennen. Und somit wäre diese Entgrenzung mal doch vorbereitet. Können Sie dem zustimmen?
Ja, mir gefällt aber der Ansatz am Ding besser. Das ist, ich weiß nicht, Victoria, wie du das siehst. Wir hatten ja im Kolloquium irgendwann vor 3 oder 4 Jahren auch mal über das Problem gesprochen.
Moment. Ich glaube, da ist hier erst eine Frage. Wenn sich das direkt anschließt, dann Sie bitte.
Ich hab ein bisschen das Problem, dass bei Kubler die Kategorie Bild sozusagen in Abgrenzung von Panofsky oder Ikonografie und so weiter gar nicht vorkommt. Und das Innovative daran ist die Konzentration auf die Dinge. Also das ist das Faszinierende. Ja. Jetzt ist aber so, dass der gegenwärtige Hype um Dinge sozusagen ein anderer Kontext ist als 1962. Mhm. Und dass wir heute immer Gefahr laufen, dass das Ding so ein Versprechen von Authentizität hat, im Unterschied zum Bild. während die Bilder sozusagen elektronisch, massenmedial entkörpert sind, scheint uns das, diese Dinglichkeit etwas zu versprechen, wie das können wir anfassen und so weiter. Und das ist sozusagen authentisch. Und das sehe ich, also deshalb finde ich, muss man das immer so historisieren, wann, also was Dinglichkeit 1960 bedeutet oder und bei dem gegenwärtigen Begeisterung für Dinge, die ich teile, der ich auch folge, schwingt natürlich immer was Primitivistisches mit, dass man sagt, die anderen Kulturen, die traditionelle afrikanische Kunst macht Skulptur und macht Dinge und Ritualobjekte, aber nicht Malerei und so weiter. Also ich denke, dass diese Medien ganz stark transkulturell sozusagen hierarchisiert sind. Mhm. Und dass Bildwissenschaft, also ich sage jetzt nur, dass diese Konnotation von Gattung oder wie Objekt und Bild und so weiter sozusagen interkulturell funktionieren und auch historisiert werden müssten. Mhm. Also dass man sich dieses, deshalb war ich auch heute Morgen so dankbar, dass das nochmal anklang, dass auch in dem Objekt sozusagen Affekte gespeichert sind, was ja die Grundlage sozusagen von Bildwissenschaft ist im Anschluss an Warburg, die das Bild sozusagen als Speicher und Transportmittel über die Jahrhunderte von Affekten, was für die Form von Skulpturen natürlich auch gilt. Aber ich denke, dass diese, also ich bin jetzt, das geht jetzt zu weit, ich wollte eigentlich nur noch mal darauf hinweisen, dass die, dass so ein emphatischer Begriff von Dinglichkeit Gefahr läuft, sozusagen in kulturellen Hierarchien angeordnet zu werden.
Also wenn man dass es von Afrika, dass es aus den afrikanischen Kulturen hauptsächlich Skulpturen und eben Dinge, Objekte gibt, ist ja ein Rezeptionsproblem. Also es gibt ja durchaus Wandmalerei zum Beispiel. Das ist nur weniger rezipiert worden. Deswegen würde ich, das ist ein Rezeptionsproblem, aber gar nicht so sehr ein Problem davon, was tatsächlich vorhanden ist. Und ja, dieses Bredekamp hat das, glaube ich, auch mal formuliert, dass der High oder dass das, dieses Verlustgefühl beim Bildbegriff, also virtuelle Welten, alles wird jetzt immateriell und man kann das irgendwie nicht mehr fassen, dass das eben diese Rückkehr ausgelöst hat zum Ding und dem Materiellen. Ja, sicherlich muss man da irgendwie wieder vielleicht so eine Zwischenposition finden.
Ja, du hast sehr überzeugend gezeigt, wie Kubler wichtig kann sein für transkulturelle Kunstgeschichte mit also westliche und nicht westliche Objekte. Und meine Frage ist, welche Rezeption, wenn du weißt, welche Rezeption hat Kubler in nicht westliche Kunstgeschichte in dem Sinn von in außer der okzidentale Welt geschrieben oder gemacht?
Das weiß ich nicht. Das weiß vielleicht Thomas Rees viel besser. Er hat, glaube ich, gestern gesagt, es gäbe eine unautorisierte arabische Übersetzung. Also das weiß ich nicht, wie das in außereuropäischen Kulturen rezipiert wurde. Für Thomas Rees wird gerade übersetzt. Do you know?
But talking about decorative kind of,
I mean, the question was whether what kind of reception, or you want to say it in English?
Yeah,
what kind of reception you had?
The question was, we were shown how Kubler can be important for transcultural art history in the sense of art history that takes into account both Western and non-Western objects. But what about art history that usually, in this case, art history as it is done in the Western world? Like, my question was if Kubler is important, any kind of reception of Kubler in art history written outside of the Western world? Was it, I don't know, but if he used as a kind of a link between Western methods and
non-Western
Western methods of writing art history?
I mean, interestingly, the Shape of Time, I was joking last night, was translated into Japanese, and I think there's an Arabic, and there are a number of non-Western translations, some of them unauthorized, so that Yale Press couldn't even tell since they were pirated translations, you know, how many there were out there, but they were clearly circulating. But I frankly, from my years in being involved in global art, I haven't seen a lot of who is the Chinese expert at Chicago? Wen Fu quotes him, in his studies. But how major a use they make of it, I'm not sure. Yeah, at the University of Chicago, yeah. On Chinese painting. But, I haven't seen a lot of that kind of reception, but the very fact that they, in fact, I was asked to, there was a Korean edition that was proposed, and Yale did not give them permission to do it. So there's interest in translating the shape of time, but I'm not familiar enough with what's being written, probably in those languages, nor many of us are, to know what there might be out there. I wish I could answer more.
Can I interject briefly? This begs, of course, the question how you define the West. There is also a West at large. The concept is probably much larger than we think. I mean, the French historian Alain Rouquille has spoken of Argentina as the extreme West. You see, and it had, of course, a reception, not least through the translations in Argentina, and it has also been used by Latin American artists and art historians. I'll come back to that later this afternoon, for example, by César Paternostro.
So, yeah, but we did have a distinction between Western art and non-Western art.
Mm. I mean, one of the things that has not been brought up, although we heard a little bit about Kassira early and the importance of symbolic form. I mean, to Kubler, from the 40s on, the whole idea, not merely of the thing and the form, but symbolic content was fundamental. In 1944, he was invited by Wendell Bennett to do a very famous ethno-historical work on the Quechua in the colonial world. He actually learned Quechua to write this article, and it was a purely ethnographical study which was about the material and symbolic culture from Europe, from the Spaniards, that came into Peru. And the measure Kubler used, there were 5 or 6 degrees of barriers that were set up, right? And he created a hierarchy of barriers based upon symbolic content, so that basically religion, the survival of pre-Columbian religion, right, was the major, whereas certain forms of material culture that had very little value passed through. But he always based those on this idea of not of the form, but of the threat that its symbolic content, might have. The other critical article is on the extinction of the motifs of pre-Columbian art, which has angered many, many anthropologists. But he basically, talks about the extinction of pre-Columbian art on the part of the Spaniards who tried to suppress its survival. And he talks about a series of biological metaphors from cytology and other things that he uses to talk about measuring symbolic content. But always Kubler, was interested from very early on in what he called vertical transmissions, or temporal transmissions, and then the horizontal transmissions. And then he was always interested in that point at which there was either a radical shift or transition, at the point where it was either rejected or allowed to pass through, and what was happening, what was controlling that. And of course, Panofsky's theory of disjunction, was major for him. The other thing on image, I've been thinking about that a long time and having an awful time trying to get a handle on it, as we say in English. And in fact, the more I think about it, Kubler was very, very interested in build in books like The Escorial. I mean, we actually have to think of The Escorial as a massive, his whole book is about its content, its representation of not a form, but of a kind of theology of power. And so it is an iconographical study of how Philip II and his court and all of the interests in the court actually end up selecting that particular build of the Escorial. And the same would be true of Felix da Costa's manuscript done in Portugal, which ends up in bricolaging things together, but to build a image. In that case, we're talking about an architectural image or an imperial image. We're talking about an intellectual or a textual, theoretical image in da Costa. But then when you look at the New World studies of Teotihuacan and of the Maya, he was also very much concerned with taking these murals from Teotihuacan, where we have no language. We don't know what the Teotihuacanos spoke, although there are many inferences that people have used, and basically trying to use linguistic metaphors to decide, are these theocratic images, or these aristocratic images, or these signs of empire, are these using kind of inherent morphological linguistic devices to try to deduce that. So ultimately he was after, what is the intention of representation here? In other words, what am I looking at, even when he had very, very limited means to gain access to it? So he was not, I mean, the more I think of it, he was not disinterested in that at all. It was not a thing for him. It was not a style battle at the Escorial. It was an image battle at the Escorial.
Wir haben uns ja auch im Laufe der Vorbereitung öfters über das Problem der Form unterhalten. Und ich wollte einfach das trotzdem nochmal fragen. Und zwar ist es ja so, dass wir bei einem Ausgangspunkt, also wenn wir davon ausgehen, dass es ein Problem gibt, was gelöst wird und dass dafür Formen gefunden werden, dass wir ja dann immer noch die Schwierigkeit haben, also dass wir einerseits viele Formen aus verschiedenen Kulturen einbeziehen können, um ein Problem zu überprüfen, wir aber immer noch das Problem haben, dass wir bestimmte Probleme vielleicht nicht erkennen oder nicht verstehen oder einfach nur von bestimmten Problemen ausgehen, weil die in unserem Kulturraum sozusagen Thema sind, wir andere Probleme aber gar nicht identifizieren können. Also da kommt wieder sozusagen, denke ich mal, auch die Grenzen dieses universalen Modells, da kommt man sehr schnell an Grenzen. Was ich denke, ist eben eine super Möglichkeit, um zu überprüfen, ob bestimmte Annahmen, die momentan existieren, dass es bestimmte Probleme gibt, wo man denkt, die wären universal, dass man die eben überprüfen kann, indem man in andere Kulturen guckt, aber man trotzdem bestimmte Probleme übersieht, also dieses Problem der Exklusion von Themen, die eigentlich nur dann wieder aus anderen Kulturen an uns gestellt werden könnten. Und einfach, ja, wie du das siehst.
Ja, das ist, also wir haben ja irgendwie öfter darüber gesprochen, dass es ohnehin sehr schwierig ist, sich vorzustellen, wie man tatsächlich an der Form Problemstellungen ablesen kann, wenn man wirklich nur das Ding vorliegen hat. Also das ist ein ungelöstes Problem von Kublers Modell. Ja, man müsste sicherlich, wie du es gesagt hast, diese Wechselseitigkeit haben. Also sich auch über die Probleme auszutauschen, die man überhaupt benutzt, um Sequenzen herzustellen.
There was somebody there.
All right. I have a question. You're probably aware of, I'm certain you're aware of Homi Bhabha if you talk about post-colonial studies and his essay or his book on the location of culture. Mm-hmm. And I was just reminded of, even in reference to the previous presentation, there's one chapter with the title, How Does Newness Enter the World? Which is a reference to the previous presentation so far that the question came up, how does novelty or innovation come about. And in the context of post-colonial studies, that of course becomes interesting, and for Homi Bhabha is interesting because he's postulating something like a third space, right? A realm of transcultural confrontation and the productive potential we have in that, right? I was just reminded of that, listening to your presentation on Kubla, and not sure whether you've integrated that into your own research, or maybe a question would be, how have you, and to what extent are you aware of that, or are maybe even using that idea?
Ja, ich habe jetzt mich nicht auf Kubler bezogen, auf Homi Bhabha bezogen in meinem Paper, aber der ist natürlich eine ganz wichtige Figur für die Postcolonial Studies und seine Konzepte, also Third Space und vor allem auch Hybridität sind ja ganz zentral. Ich fand ganz schön das Beispiel von Avinuam Shalem heute Morgen, der jetzt leider nicht mehr da ist, der eben ein Beispiel für so ein hybrides Objekt angeführt hat, diese Monstranz, bei der man eben genau solche verwobenen Geschichten fokussieren müsste, um dem Objekt gerecht zu werden. Und das ist das, was mich interessieren würde. Also das ist ja ein Objekt, was nur durch Kulturkontakt entstehen kann.
Also many thanks for this paper and the conference also, which seems to me to be a very important point in the history of art in Germany. And I'm wondering, a comment from you about the discipline of the history of art in Germany. I've been here now for 2 years learning about the field here and have only my own experience in the United States to compare it with the last 10 years of art history. And when I was trained, it was, wie sagt man, selbstverständlich, that in the departments you would have historian of Asian art, historian of Indian art, historian of Latin American art. And in the department I come from, we have 3 historians of Latin American art, one that does pre-Columbian, one that does colonial, one that does post-colonial. And so my question to you is, how do you see that, what are the possibilities for this sort of transcultural art history, world art history happening in Germany, which has such a long tradition of Western history, you know, Greek and Roman, medieval studies, or is it, you know, something that will go beyond disciplinary boundaries in art history we have in the United States, art historians that study performance and anthropologists that study art agency of objects, you know, does it make sense to keep this discipline separate from other ones like material culture studies and anthropology?
Also diese Verbindung zwischen Kunst und Kunstgeschichte und Ethnologie gibt es ganz oft durch die Studierenden selbst, die nämlich beides studieren können, also im Doppel-Bachelor jetzt heute oder früher eben Hauptfach-Nebenfach. Das kommt gerade erst, würde ich sagen. Also es gibt eben in Heidelberg jetzt diesen einen Lehrstuhl globale Kunstgeschichte, wobei wir beide uns gestern schon ausgetauscht haben, dass das eigentlich so ein bisschen Fake ist, weil die nämlich einen ganz starken Asien-Schwerpunkt haben. An der FU in Berlin gibt es das jetzt, also dass wirklich auch Lehrstühle für europäische Kunstgeschichte, ostasiatische Kunstgeschichte und jetzt ganz neu eben auch afrikanische Kunstgeschichte. Das ist aber tatsächlich der erste Lehrstuhl für afrikanische Kunstgeschichte in Deutschland. Also das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass es gerade passiert, aber langsam und noch ganz am Anfang steht. Und meine Befürchtung wäre bei diesen Konzepten, oder man muss eben aufpassen, dass man das nicht zergliedert, also dass man diese Lehrstühle nicht separat nebeneinander herarbeiten lässt und jeder ist so im eigenen Fach blind für alles andere, in der eigenen Spezialisierung, sondern die Herausforderung ist, wie diese Lehrstühle eigentlich zusammenarbeiten können, um tatsächlich da auch Synergieeffekte zu haben. Also wie kann man afrikanische Kunstgeschichte und europäische Kunstgeschichte gemeinsam unterrichten oder in Verbindung miteinander und nicht eben nebeneinander her. Ich glaube, dass das aber besser funktioniert als ein Lehrstuhl für globale Kunstgeschichte, weil das ist überhaupt nicht einzuhalten. Man hat dann immer einen Professor mit einer bestimmten Ausrichtung und Mitarbeiter mit einer bestimmten Ausrichtung. Wenn man genug Mitarbeiter hat, dann kann man es vielleicht auch an einem Lehrstuhl so ausrichten, aber ich glaube eigentlich, dass das Konzept an der FU mit den verschiedenen Schwerpunkten gut ist, aber nur dann, wenn es auch wirklich eine Zusammenarbeit gibt. Also das ist die große Herausforderung meiner Meinung nach.
Sie bitte.
Ja, ich wollte nochmal das Problem mit der Geografie ansprechen. Es hat auch direkt mit hybriden, diesmal nicht Objekten, sondern Prozessen zu tun, in gewisser Weise. Und zwar, es heißt zwar, dass man Kunstgeschichte betreibt, um etwas über die Gegenwart herauszufinden, aber ich glaube, die Kunstgeschichte kann gerade, wenn es darum geht, mit transkulturellen Perspektiven zu experimentieren, auch von der Gegenwartskunst lernen. Es gibt von Irit Rogoff ja dieses Konzept des Smugglings, das ist ja recht bekannt, also, glaube ich, wo sie quasi darauf eingeht, dass quasi das zeitgenössische Kunst, Gegenwartskunst, diese geografischen Grenzlinien unterläuft. Und sich damit natürlich auch von kulturellen Zuschreibungen absetzt. Und ich betrachte das in etwa wie einen hybriden Prozess. Also das ist die Arbeiten, es können Performances sein, das können aber auch Installationen sein. Aber was immer man sich auch ansieht, man sieht nicht eine bestimmte Kultur, die in diesen Arbeiten zum Ausdruck gebracht wird. Und ich glaube auch, dass es nicht immer hilfreich ist, nach der Herkunft und dieser geografischen Zuschreibung zu fragen, sondern dass man sich auf diese Arbeiten und diesen Prozess, der dahinter steckt, der nun wirklich in unserer Gegenwart verwurzelt ist, wo es eine hohe Mobilität gibt, also natürlich mit ihren Einschränkungen und eben auch einen kommunikativen Austausch, begründet sein kann. Also das ist eine
Möglichkeit. Ja, vielen Dank. Das ist auch genau das, was ich gerade meinte, also dass eben eine afrikanische Kunstgeschichte oder eine europäische Kunstgeschichte alleine keinen Sinn macht, weil eben sonst die Verwobenheit, also das Modell, das ich vorgestellt habe, Entangled Histories, nicht funktioniert. Aber danke, dass Sie auch nochmal darauf hingewiesen haben, welche wichtige Rolle die Gegenwartskunst für diese Frage stellt. Und das ist auch das, wo ich eigentlich herkomme oder wo das Problem sich ergeben hat, nämlich aus meiner Arbeit über einen Künstler aus Benin. Also da kommt mal das Problem her, von daher.
Mit Frau Frohne dann, das ist die letzte Frage, selbstverständlich.
Ja, vielleicht eher eine Anmerkung. Ja, ich möchte vielleicht auch noch mal über die Gegenwartskunst anknüpfen an ihr Plädoyer für eine Kunstgeschichte, die sich eher auf transkulturelle Austauschprozesse hin orientiert. Und in dem Zusammenhang interessiert mich, inwiefern der Begriff der Aneignung nicht einer grundsätzlichen Revision auch innerhalb der kunstgeschichtlichen Bewertung bedarf. Und da ist meines Erachtens uns die Gegenwartskunst voraus, indem sie diese Aneignungsprozesse nicht einfach nur praktiziert, sondern auch thematisiert. Und in dem Zusammenhang fände ich es interessant, vielleicht auch nochmal auf eine andere Figur zu blicken, nämlich Michael Baxendale, der in einem einer kurzen Passage in seinem Buch Patterns of Intention das gängige Prinzip der kunsthistorischen Methode, nämlich des Einflussmodells, heftig kritisiert, indem er sogar von dem Fluch der Kunstgeschichte, also von dem Fluch dieses Modells für die Kunstgeschichte spricht und dann aber einen sehr feingeschliffenen Katalog von Begrifflichkeiten entwickelt mit einem offenen, sozusagen einem offenen Ende und damit aber dokumentiert, wie fruchtbar das Prinzip der Aneignung als ein methodisches Modell auch für die Kunstgeschichte sein kann, indem nämlich hier also begrifflich sehr fein differenziert wird. Und da wäre meine Frage vielleicht, inwiefern man auch dieses Aneignungsprinzip bei Kubler bereits in einer sozusagen Fruchtbarmachung dieser Möglichkeiten für die Kunstgeschichte antrifft und ob da eventuell auch Anschlussmöglichkeiten zwischen Baxendale und Kubler sich ergeben könnten. Und natürlich dann auch zur Gegenwartskunst, die dann eher auf einer Meta-Ebene mit diesem Prinzip operiert. Ja,
also was ich eben schon gesagt habe, als Idee, dass man diese Vorstellung von Repliken auch als so ein Aneignungs- mit so einem Aneignungscharakter beschreiben könnte, das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt, wo ich das sehe, dass Aneignung mit Kubler zusammengehen könnte. Herr Schneider ist eigentlich der viel bessere Experte für das Thema Aneignung. Der hat nämlich schon sowas gemacht wie eine Revision des Begriffes Aneignung aus ethnologischer Perspektive, aber auch für die Kunst. Und ja, also ich habe selber auch mit dem Begriff gearbeitet und finde den sehr viel besser, auch deshalb, weil er in zwei Richtungen funktioniert, nämlich auch, also Aneignung kann sein, sich eine Sprache oder sowas anzueignen, also in einem eher positiven Sinne für einer Wissenserweiterung oder Arbeit mit irgendwas, kann aber eben auch sein, sich was gewaltvoll anzueignen. Das fand ich als, also dass Aneignung auch ein politischer Begriff werden kann, das fand ich an dem Begriff besonders interessant.
Ich glaube, man muss dabei, Entschuldigung, wenn ich da gerade da ich genannt, den prozesshaften Charakter der Aneignung und den im Innewohnenden, meiner Ansicht nach, das innewohnende hermeneutische Potenzial berücksichtigen, sodass man auf keine Weise sozusagen die Ausgangspunkte, man kann ja nur im Plural sprechen, reifizieren kann und auch nicht die Endprodukte, die auch wieder im Fluss sind. Also das ist ganz wichtig. Frau Frohne, nochmal bitte zur Erwiderung, aber es bleibt bei diesem Zwiegespräch und wenn Sie danach abschließen können, denn wir müssen auf die Zeit achten. Ja, möchten Sie gerne? Ja, ah, okay, dann Sie noch. Okay. Ja, nee, wenn danke. Sie zum Abschluss noch, ich möchte nicht das letzte.
Ja? Nee, ich
okay, dann schließen wir damit diese Sektion
gerne Kaffee trinken.
Ab, denn wir sind schon nach der Zeit. Danke.